NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Der Europäische Gerichtshof billigt Merkels Flüchtlingspolitik. Deutscher Salafist muss mehr als 5 Jahre ins Gefängnis. Großbritannien kündigt Verkaufsverbot für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab 2040 an. Und Landkreise in Niedersachsen haben mit Überschwemmungen zu kämpfen. Als Angela Merkel im September vor 2 Jahren die Grenzen für die Flüchtlinge öffnete, die in Ungarn gestrandet waren, da war das der Startschuss für einen politischen Aufruhr, den Deutschland und den Europa noch nicht erlebt haben. Nicht nur aus dem Inland, auch von europäischen Partnern wurde die Bundeskanzlerin angefeindet. Sie hätte die Grenzen nicht öffnen dürfen, weil sie damit die EU-Regeln außer Kraft gesetzt habe. Heute hat sich der Europäische Gerichtshof mit der Flüchtlingsfrage beschäftigt, und zwar gleich zweimal. Karin Bench aus unserem Studio in Brüssel erklärt die Zusammenhänge.
Zum einen ging es um die Flüchtlingsverteilung innerhalb Europas. Der französische Generalanwalt ist der Meinung, auch Ungarn und die Slowakei müssen Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Die beiden Länder klagen vor Gericht gegen einen Beschluss der europäischen Innenminister vom September 2015. Sie hatten damals mehrheitlich vereinbart, 120.000 Flüchtlinge aus den Ankunftsländern Griechenland und Italien auf andere EU-Staaten zu verteilen. Bis heute sperren sich Ungarn und die Slowakei, aber auch Polen dagegen. Es wäre gut, wenn wir durchsetzen, was in Europa beschlossen wurde, forderte der CDU-Europaabgeordnete Daniel Caspari.
Wir müssen sicherstellen, dass die Lasten, die wir als Europäische Union gemeinsam zu tragen haben, auch alle gemeinsam tragen und nicht nur wenige Länder.
Die slowakische Regierung hat bereits reagiert. Sie will das Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Herbst abwarten. Ein wichtiges Urteil haben die dortigen Richter schon heute gefällt. Es geht um die Frage, welches Land für den Asylantrag eines Flüchtlings zuständig ist. Die Richter sind der Ansicht, immer das Land, in dem der Zuwanderer zum ersten Mal europäischen Boden betreten hat. Ihrer Ansicht nach galt auch während der Flüchtlingskrise auf dem Westbalkan zwischen 2015 und 2016 die sogenannte Dublin-Regelung, die genau das vorsieht. Der CDU-Europaabgeordnete Daniel Caspari begrüßt das Urteil.
Ja, der Europäische Gerichtshof hat erstmal das Dublin-Verfahren bestätigt. Aber grundsätzlich müssen wir weiter daran arbeiten, das ganze Schengen- und Dublin-System und die europäische Außengrenzsicherung nicht nur schönwetterfest, sondern auch schlechtwetterfest zu machen. Und das ist ja genau das, wo wir seit 2 Jahren dran arbeiten.
In den Verfahren geht es um einen syrischen Mann und 2 afghanische Familien. Sie waren 2015 und 2016 aus ihrer Heimat geflohen über die Westbalkanroute. Auf diesem Weg kamen sie zunächst nach Kroatien, reisten von dort aus aber weiter. Der Syrer stellte letztlich in Slowenien einen Asylantrag, die Afghanen in Österreich. Slowenien und Österreich aber fühlen sich nicht verantwortlich und wollen die Flüchtlinge nach Kroatien abschieben. Die Richter des Europäischen Gerichtshofs geben den beiden Ländern recht. Die SPD-Europaabgeordnete Birgit Zippel findet das Urteil bedauerlich.
Wenn es an der gemeinsamen Verantwortung für diese Flüchtlinge fehlt, bleibt eine Hauptlast dann eben bei den Staaten mit einer Außengrenze, in diesem Fall dann eben Kroatien.
Interessant ist, dass die Richter des Europäischen Gerichtshofs darauf hinweisen, dass die Dublin-Verordnung ebenfalls vorsieht, dass EU-Länder freiwillig Flüchtlinge aus anderen Mitgliedstaaten aufnehmen dürfen, die überlastet sind. Damit geben die Richter indirekt der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel vom Spätsommer 2015 recht. Merkel hatte damals die deutsche Grenze freiwillig für Flüchtlinge aus Ungarn geöffnet. Rechtlich war das also in Ordnung, politisch allerdings sehr umstritten.
Der Europäische Gerichtshof hat die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel im Nachhinein gebilligt, wenn auch mit dem Fingerzeig. Das sei eine Ausnahmesituation gewesen. Die Regel gilt also weiter, dass Menschen dort Asyl beantragen müssen, wo sie als erstes den Boden der Europäischen Union betreten haben. Ralf Siener kommentiert.
Die Flüchtlingspolitik der EU ist zwangsläufig ein Desaster, weil das Schlagwort Solidarität, das in diversen Verträgen der Union gleich über ein Dutzendmal strapaziert wird, nur auf dem Papier steht. Diese Solidarität können auch die höchsten europäischen Richter und Generalanwälte nicht erzwingen. Schon gar nicht, wenn es um die Aufnahme von Migranten geht. Natürlich wäre es vernünftig, wenn alle Flüchtlinge ausschließlich in den Ländern registriert würden, in denen sie zum ersten Mal ihren Fuß auf europäischen Boden setzen. Und natürlich wäre es vernünftig, wenn diese Menschen anschließend nach einem rational nachvollziehbaren Quotensystem innerhalb der EU verteilt würden. So wie es dem Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofes vorschwebt, der am liebsten Ungarn und die Slowakei zur Aufnahme von Flüchtlingen verpflichten würde. Und am allervernünftigsten wäre es, wenn es ein europäisches Asylrecht und ein europäisches Asylgericht gäbe. Und wenn dann noch die Flüchtlinge akzeptierten, dass nach dem Entkommen der Hölle von Aleppo, Mossul oder Damaskus kein Aufenthalt in der Wohlstands-EU garantiert ist, namens Bundesrepublik Deutschland, Schweden, Niederlande oder Österreich, sondern auch Armenhäuser wie Rumänien oder Bulgarien zumutbar sind, ebenso wie die baltischen Staaten, dann wäre angesichts von so viel plötzlicher Einsicht bei allen Beteiligten sogar eine halbwegs vernünftige Flüchtlingspolitik möglich. Da sich diese Einsicht aber nicht verordnen lässt, noch nicht einmal vom Europäischen Gerichtshof, wird das Flüchtlingsdesaster in Italien und in Griechenland weitergehen, bis irgendwann Österreich den Brenner blockiert, sich Italiens Südtiroler wieder wehmütig an die Zeiten der offenen Schengen-Grenzen erinnern und die EU sich endgültig als unfähig entpuppt, mit der größten Flüchtlingsrevolution aller Zeiten fertig zu werden, weil die Europäische Union zwar der größte Wirtschaftsblock der Welt ist, aber zugleich ein Riese auf tönernen Füßen, ohne eine gemeinsame inhaltliche Substanz. Die Flüchtlingspolitik dieser unsolidarischen EU kann nichts anderes sein als ein Desaster, weil sie kein Club der wirklich Gleichgesinnten ist, sondern ein aus machtstrategischen Interessen zusammengewürfeltes Konglomerat, ein exzellenter Wirtschaftsverbund mit einer funktionierenden Währungsunion, zweifellos ein Rettungsanker für die ehemaligen Ostblockstaaten, aber keine wirklich politische Union mit Gestaltungskraft. Der EuGH kann sich seine Urteile über die Flüchtlingspolitik sparen. Denn Flüchtlingspolitik wird nicht im Gerichtssaal entschieden, sondern in den Hauptstädten der EU. Und ein Blick in Richtung Polen, Ungarn und Slowakei reicht aus, um zu erkennen, dass die europäische Flüchtlingspolitik gar nichts anderes sein kann als ein Desaster.
Der Kommentar von Ralf Siener im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Europäische Gerichtshof hat heute eine weitere wichtige Entscheidung getroffen, die alle Menschen betrifft, die zwischen der EU und Kanada fliegen müssen. Die Richter kippten nämlich das Abkommen über den Austausch von Fluggastdaten. Das Gericht sieht die Grundrechte auf Achtung des Privatlebens und auf Schutz personenbezogener Daten verletzt. Astrid Korall.
Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ist eindeutig. So wie die Europäische Union und Kanada das Fluggastdatenabkommen zum Schutz vor Terrorismus und anderen schweren Verbrechen vereinbart haben, wird es nicht kommen. Denn es sieht vor, dass zahlreiche Daten an kanadische Behörden übermittelt und von ihnen 5 Jahre gespeichert werden dürfen. Zum Beispiel Name und Adresse des Passagiers, Kreditkartennummer und Reisedaten. Der Gerichtshof schreibt dazu:
Die Daten können zusammen betrachtet unter anderem einen gesamten Reiseverlauf, Reisegewohnheiten, Beziehungen zwischen zwei oder mehreren Personen sowie Informationen über die finanzielle Situation der Fluggäste, ihre Ernährungsgewohnheiten oder ihren Gesundheitszustand offenbaren und sogar sensible Daten über die Fluggäste liefern.
Für den Europäischen Gerichtshof aber geht manches zu weit, sind mehrere Bestimmungen nicht mit europäischen Grundrechten vereinbar, etwa mit dem Recht auf Achtung des Privatlebens oder den Schutz personenbezogener Daten. Mit ihrer Entscheidung folgen die Richter der Einschätzung des Generalanwalts des Europäischen Gerichtshofs. Der kam im vergangenen September ebenfalls zu dem Schluss, dass das Abkommen europäische Grundrechte verletzt. Der grüne Europaabgeordnete Jan-Philipp Albrecht ist mit der heutigen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zufrieden.
Es ist eine Erleichterung, weil klar ist, dass der Gerichtshof von seiner engen Rechtsprechung über die Sammlung von Daten über Personen nicht abweicht, sondern klar macht, die Daten dürfen nur insofern gesammelt werden, als dass es wirklich notwendig ist, absolut notwendig ist für den Zweck der Terrorismusbekämpfung.
Und Jan-Philipp Albrecht geht noch einen Schritt weiter. Auch andere Fluggastdatenabkommen der EU, etwa mit den USA oder Australien, müssten nun überprüft werden.
Denn in all diesen Abkommen und Systemen ist nicht vorgesehen, dass die Daten eben nicht länger gespeichert werden, als zum Beispiel der Reiseaufenthalt ist. In all diesen Systemen ist nicht klar umschrieben, welche Daten für welche Zwecke tatsächlich verarbeitet werden können. Da gibt es überall kleine Ausnahmen und das muss nun nachgebessert werden.
Auf jeden Fall nachbessern muss die EU das Abkommen mit Kanada. Klare Vorstellungen dazu hat der Europäische Gerichtshof auch. Verschiedene Punkte in der Regelung müssten geändert werden, um, so wörtlich, die Eingriffe besser und genauer einzugrenzen. So sollen beispielsweise die zu übermittelnden Daten klarer und präziser definiert werden. Und Reisende sollen ein Informationsrecht haben, wenn ihre Daten während ihres Aufenthalts oder nach ihrer Ausreise verwendet oder weitergegeben werden.
Sven Lau gehört zu den bekanntesten Gesichtern des radikalen Islams in Deutschland. Seine spektakuläre Aktion der Scharia-Polizei, die er durch Wuppertal patrouillieren ließ, ist vielleicht noch in Erinnerung. Aber der 36-jährige Salafist hat nicht nur zweifelhafte Aktionen veranstaltet, sondern eben auch Kämpfer für den Dschihad geworben. Davon jedenfalls ist das Oberlandesgericht Düsseldorf überzeugt. Nach einem Jahr Prozess verurteilte das Gericht Sven Lau heute zu 5,5 Jahren Gefängnis. Martin Höcke berichtet.
Sven Lau nahm das Urteil äußerlich gefasst auf. Sein Anwalt hatte den 36-Jährigen vorbereitet. Mutlu Günal hatte am letzten Verhandlungstag schon jede Hoffnung auf einen anderen Ausgang aufgegeben.
Ein faires Verfahren ist hier nicht mehr zu erwarten. Der Senat wird den Herrn Lau leider verurteilen, zu Unrecht, wie ich finde.
Mutlu Günal geht davon aus, dass dieser Prozess nur eine der Symbolfiguren des Salafismus in Deutschland mundtot machen soll. Die Anklage sei dürftig und stütze sich auf fragwürdige Zeugen. Mit zahlreichen Beweisanträgen und erneut benannten Zeugen hatte der Anwalt das in den vergangenen 10 Monaten im Prozess zu beweisen versucht. Vergeblich. Der Staatsschutzsenat folgte mit seinem Urteil den Bundesanwälten, blieb aber beim Strafmaß unter deren Forderung von 6,5 Jahren. Nach über 50 Verhandlungstagen hatten die Richter keine Zweifel daran, dass Sven Lau im Spätsommer 2013 die in Syrien stationierte und von einem Freund aus der Gladbacher Salafisten-Szene angeführte Kampfeinheit der Jamwa unterstützt hat. Die dem IS nahestehende Terrorgruppe habe Lau selbst 3-mal besucht und ihr 2 Kämpfer aus Stuttgart und Neuss vermittelt, sowie Geld und 3 Nachtsichtgeräte besorgt. Der Senat stützt sich dabei auf zahlreiche Beweise, sagt Gerichtssprecher Andreas Witek.
Das sind also einerseits Zeugenaussagen, aber genauso auch Aspekte der Verlesung von Unterlagen, Chatnachrichten, die gesichtet und verlesen wurden, aber auch Telefonate, die hier im Rahmen der Hauptverhandlung angehört wurden.
Aber auch Fotos, die auf Laus sichergestelltem Laptop gefunden wurden. Sie dokumentieren Laus Aufenthalt in Syrien. Auf einem Bild ist der Salafist auf einem Panzer mit Kalaschnikow zu sehen. Lau hat nie bestritten, in Syrien gewesen zu sein, will dort aber nur humanitäre Hilfe für notleidende Muslime in der Krisenregion geleistet haben. Er habe Medikamente und alte Rettungswagen nach Syrien gebracht. Das hält Bundesanwalt Malte Merz nur für eine propagandistisch getarnte Terrorhilfe.
Diese Unterstützungshandlungen standen nicht für sich alleine, sondern waren Teil eines umfassenden Unterstützungsnetzwerkes, das der Angeklagte beherrscht hat und auch aufgebaut hatte.
Das bestätigte auch der von Lau angeworbene und bereits verurteilte Rekrut aus Stuttgart. Ismail I. sagte als sogenannter Kronzeuge im Prozess aus, Lau habe nicht nur seine Schleusung zu der Kampfgruppe seines Freundes nach Syrien organisiert, er habe dort auch über deren Zusammensetzung mitbestimmen können. Laus Anwalt dagegen hält gerade dessen belastende Aussage für völlig unglaubwürdig und die Beweislage für dürftig.
Ab morgen werden wir uns auf die Revision konzentrieren. Ich werde morgen Revision einlegen.
Mutlu Günal hatte Freispruch für den 5-fachen Familienvater gefordert.
Bei einem Antiterroreinsatz hat die Polizei heute mehrere Objekte in Mecklenburg-Vorpommern durchsucht. Die Ermittlungen richteten sich gegen mehrere Beschuldigte, die der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verdächtigt werden, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. 3 Personen wurden in Gewahrsam genommen. Jürgen Opel.
Bei dem Einsatz der Polizei in und um Güstrow waren seit den frühen Morgenstunden, das sagten Augenzeugen, Beamte der GSG 9 und des SEK in Aktion. Die Generalbundesanwaltschaft bestätigte umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in Haushalten, so unter anderem auch in dem kleinen Dorf Boldeburg westlich von Güstrow. Die Sprecherin des Landeskriminalamtes Anna Herrmann erklärt:
Das LKA hat heute insgesamt 3 Personen in Gewahrsam genommen. Diese Gewahrsamnahmen stehen im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren, was vom GBA geführt wird. Und die Ermittlungen dauern aber noch weiterhin an.
Bei dem Polizeieinsatz war auch der Munitionsbergungsdienst vor Ort. Das wird von Zeugen berichtet. Hinweise auf den konkreten Hintergrund der Polizeiaktion wollten weder die Generalbundesanwaltschaft noch das Landeskriminalamt geben. Die Ermittlungen laufen noch und man wolle den Erfolg dieser Arbeit nicht gefährden, heißt es.
Konkret geht es, wie vom GBA schon erläutert, um ein Verfahren nach § 89a StB, also die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat.
Auskunft über die Herkunft der 3 Personen werde es wegen der laufenden Ermittlung zur Stunde nicht geben, so die Generalbundesanwaltschaft. Meldungen hinsichtlich eines islamistischen Hintergrundes wurden offiziell nicht bestätigt. Der ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt zu den möglichen Begleitumständen der Polizeiaktion in Güstrow.
Nach meinen Informationen wurden die drei schon länger von deutschen Sicherheitsbehörden beobachtet. Und dabei haben die Beamten gestern ein sonderbares Verhalten der drei festgestellt und hatten Sorge, sie könnten sich vielleicht absetzen. Um das zu verhindern, wurde heute Nacht dann in aller Eile zugegriffen.
Ob die drei in Gewahrsam genommenen Personen tatsächlich dabei gewesen sind, einen Anschlag oder eine andere Gewalttat vorzubereiten, das wird sich erst zeigen, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Laut Generalbundesanwaltschaft werden die Untersuchungen in Güstrow und dem Umland weiter fortgesetzt.
Es ist 18.45 Uhr, hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der US-Kongress hat gestern die Sanktionen gegen Russland verschärft. Sie richten sich gegen mehrere Wirtschaftszweige des Landes. Darunter ist auch der sehr wichtige Energiesektor. Der Gesetzentwurf hat zum Ziel, dass die bestehenden Maßnahmen erweitert werden. Und die waren wegen der Rolle Russlands im Ukraine-Konflikt und auch wegen der mutmaßlichen Einmischung des Kremls in die US-Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr verhängt worden. Russische Politiker sprachen von einem schwerwiegenden Schritt, aber auch die EU ist alarmiert. Kai Küstner berichtet.
Die Wortwahl von EU-Kommissionschef Juncker ist unmissverständlich. Amerika zuerst darf nicht bedeuten, dass Europas Interessen zuletzt kommen. So machte Juncker die Trump-Parole America First aufgreifend seinem Ärger über die geplanten US-Sanktionen gegen Russland Luft. Sollten die Strafmaßnahmen gegen Moskau wirklich in Kraft treten, droht die Europäische Union sogar mit Vergeltung. Binnen Tagen könne man angemessen reagieren, kündigt die EU-Kommission an, ohne allerdings genauer auszuführen, was sie dann zu tun gedenkt. Brüssel sorgt sich insbesondere um die Energiesicherheit in Europa. Von den Sanktionen könnten nämlich auch EU-Unternehmen betroffen sein, die mit Russland bei der Gasversorgung zusammenarbeiten. Als Beispiel nennt man in Brüssel die Wartung und Weiterentwicklung von Pipelines, die von Russland aus Gas in die Ukraine transportieren, von wo aus es dann weiter in die EU fließt. Die Bundesregierung ärgert sich deshalb über neue US-Sanktionen, weil davon auch die zwischen Russland und Mecklenburg-Vorpommern geplante Gaspipeline Nord Stream 2 in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Die wird zwar sowohl in Osteuropa als auch in Brüssel mit Sorge gesehen, doch Berlin will am Bau festhalten. Neben anderen europäischen Energiekonzernen sind in erster Linie deutsche Unternehmen an der Pipeline beteiligt. Es gehe Washington darum, mit Hilfe von Sanktionen den russischen Energiefluss nach Europa zu drosseln und damit US-Flüssiggas in den Markt zu drücken, so der ärgerliche Tenor aus Berlin. Bislang befanden sich die EU und die USA mit ihren Russland-Sanktionen weitgehend im Gleichschritt. Jedenfalls legten beide Seiten stets Wert darauf, sich bei der Verschärfung ihrer Maßnahmen abzustimmen. Das aber könnte sich nun ändern, sollten der US-Senat und auch Präsident Trump den neuen Moskau-Sanktionen zustimmen.
Der Dieselmotor hat ja gerade keine guten Karten. Die versprochene reine Luft, die hinten rauskommen soll, ist ja alles andere als das. Und dann haben sich auch noch verschiedene Autofirmen wohl darauf verständigt, das möglichst zu vertuschen. Bei Volkswagen sitzen gerade die Aufsichtsräte zusammen, um darüber zu beraten, wie sie mit den Enthüllungen umgehen sollen. Volvo will bald keine Diesel mehr bauen und heute hat auch Großbritannien angekündigt, ab 2040 den Verkauf neuer Diesel- und Benzinfahrzeuge zu verbieten. Jens Peter Marquardt.
Die Regierung in London hat lange gezögert. Seit Jahren werden auf britischen Straßen Schadstoffwerte gemessen, die über den Grenzwerten der EU liegen. Aber erst nachdem Gerichte die Regierung zum Handeln verurteilt hatten, legt sie jetzt einen Plan für sauberere Luft vor. Danach dürfen in Großbritannien ab 2040 keine Autos mehr verkauft werden, die von Diesel- oder Benzinmotoren angetrieben werden. Auch Hybridfahrzeuge, die zusätzlich zum Elektroantrieb über einen Verbrennungsmotor verfügen, sollen auf der Insel dann nicht mehr verkauft werden. Umweltminister Michael Gove. Wir müssen die Benziner und Diesel von unseren Straßen verbannen. Nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern auch, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Die gute Nachricht ist, dass auch die Automobilhersteller in diese Richtung marschieren. Volvo zum Beispiel oder gestern auch BMW mit der Ankündigung, in Oxford einen Elektromini zu produzieren. Es ist ganz wichtig, dass die Regierung diese Pläne unterstützt. Der britische Umweltminister räumt allerdings ein, dass dieses Verkaufsverbot im Jahr 2040 weder dem Klimaschutz noch der Gesundheit kurzfristig hilft. Professor Hugh Coe, Schadstoffexperte an der Universität Manchester, sagt, dass vor allem die Stickstoffemissionen der Dieselfahrzeuge die Menschen krank machen. Der Stickstoffoxidausstoß in den britischen Städten wird zu 90% von den Autos verursacht. Er schädigt die Lungenfunktionen, die Herztätigkeit und auch das Gehirn. Umweltschützer fordern deshalb in den britischen Städten Verbotszonen, vor allem für Dieselfahrzeuge. Rechtsanwältin Anna Haslop, die die Urteile gegen die britische Regierung erstritten hatte, sagt: Die Antwort muss ein ganzes Netz von Umweltzonen sein, die die Autos daran hindern, in die am stärksten belasteten Stadtteile zu fahren. Zum Beispiel auch durch eine besonders hohe City-Maut für Dieselautos. Die Regierung lehnt das ab, aber das wäre die effektivste Maßnahme. Während der Londoner Bürgermeister bereits einen Aufschlag für Dieselautos auf die City-Maut angekündigt hat, will die Regierung landesweit davon erst einmal nichts wissen. Stattdessen stellt sie knapp 300 Millionen Euro für die Kommunen bereit, damit diese zum Beispiel ihre Busse umweltfreundlicher machen.
Im südlichen Niedersachsen hat es in den vergangenen Tagen ziemlich stark geregnet. In den Landkreisen Hildesheim und Goslar wurde heute Katastrophenalarm ausgelöst. Die gesamte Innenstadt wurde bereits evakuiert. Und in Bad Harzburg, da sprechen die Einsatzkräfte von einer mittlerweile fast aussichtslosen Lage.
Ja, wir sind jetzt schon 2 Nächte im Einsatz seit vorgestern Abend. Die Lage hat sich, wie Sie unschwer sehen können, im Hintergrund von kritisch auf inzwischen dramatisch entwickelt. Bad Harzburg ist fast von der Außenwelt abgeschnitten. Die innerörtlichen Flüsse treten über die Ufer und die Hauptstraßen haben sich zu Nebenflüssen entwickelt.
Bad Harzburg ist heute regelrecht abgesoffen. Dabei war die Stadt im Kreis Goslar sich weitgehend selbst überlassen. Zufahrtswege waren versperrt, der Bahnhof stand unter Wasser, es ging weder rein noch raus. Auch in Goslar selbst hat das Hochwasser die Altstadt geflutet. Die Rettungskräfte taten alles, um den historischen Stadtkern zu retten. Der gehört immerhin zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ein Altenheim und ein Hotel mussten geräumt werden. Der Kreis Goslar hat zwischenzeitlich Katastrophenalarm ausgelöst, um all die Noteinsätze auf höherer Ebene koordinieren zu können. Angespannt ist auch die Lage in Bad Gandersheim. Autofahrer sollten am Morgen ihre Autos aus dem Zentrum wegfahren. Bürgermeisterin Schwarz hat Vollalarm ausgelöst. Die Anwohner in Bad Gandersheim sind in Sorge.
Nicht schön. Beim letzten Mal, da hatten wir eine Seenplatte in Gandersheim. Das kann alles noch kommen. Darum gehen wir jetzt ganz schnell wieder hinter die Grenze.
Aber man hat doch Angst.
Der Fluss hat schon 4 dicke Steinstufen verschlungen. Aber wir rechnen damit, dass wir bald auch wirklich unter Wasser sozusagen gehen.
Auch andere Städte und Gemeinden in Südniedersachsen sind überflutet. Zum Beispiel Göttingen, Duderstadt, Osterode, Kahlefeld und Bad Grund. Überall werden Keller leer gepumpt, Straßen gesperrt, Gebäude gesichert. Im Kreis Hildesheim sind die Menschen von den Wassermassen überrascht worden. Über 3500 Rettungskräfte aus einem Umkreis von über 100 Kilometern sind hinzugerufen worden, um das Schlimmste zu verhindern. Die Innerste hat einen neuen Rekordpegel erreicht, 40 Zentimeter über dem bisherigen Rekord aus dem Jahr 2007. Um den Druck aus dem Fluss zu nehmen und damit die Situation für die Städte Hildesheim und Saarstedt zu senken, haben Feuerwehr und Technisches Hilfswerk an bestimmten Stellen den Deich der Innerste geöffnet. So konnte Wasser abfließen. An anderen Stellen sind die Deiche aber auch teilweise unkontrolliert gebrochen. Viele Anwohner standen den Wassermassen hilflos gegenüber. In Heinde und Itzum heißt es einfach nur Land unter.
Jetzt ist der Damm gebrochen und Heinde sinkt ab und jetzt ist halt hier alles voll.
Wir wohnen in Itzum und da steigt der Pegel natürlich auch enorm.
Das Wasser steigt, wir haben mittlerweile mindestens 1 Meter Wasser im Keller.
Mittlerweile entspannt sich aber die Lage, zumindest im Stadtgebiet Hildesheim. Man sei vorsichtig optimistisch, weil die Pegel der Innersten nicht weiter gestiegen seien. Dennoch bleibt die Situation angespannt, denn noch weiß im Kreis Hildesheim niemand, was an Wassermassen aus dem Harz noch nachkommt. Schon jetzt sind die Böden nicht mehr aufnahmefähig. Aktuell drückt das Grundwasser nach oben. Weitere Stromausfälle dürften die Folge sein.
Johannes Avenarius zum Hochwasser im südlichen Niedersachsen. Und es wäre wohl so schön, wenn man von dem vielen Wasser in Deutschlands Norden etwas nach Südeuropa transportieren könnte, denn dort werden dringend alle Möglichkeiten gebraucht, um die Feuer zu löschen, die dort wüten. Der Süden Europas wird nämlich von extremer Hitze heimgesucht. Das führt zu Waldbränden in Frankreich und auch in Portugal. In Frankreich wurden 10.000 Menschen in Sicherheit gebracht. In Portugal mussten mehrere Dörfer zunächst aufgegeben werden. Und mehr als 3.000 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen, die von heftigen Winden immer wieder angefacht werden. Marc Dugge berichtet.
Am schlimmsten brennt es derzeit in der Region Castelo Branco in Zentralportugal. Dort kämpfen Feuerwehrleute gegen 5 Waldbrände. Besonders betroffen ist hier die Stadt Massau. Mehrere Häuser sind abgebrannt, rund 200 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die Flammen sind weiterhin außer Kontrolle. Antonio Louro, Bürgermeister von Massau. Die Stadt selbst wird in diesem Moment von einer Feuerfront bedroht, die uns in den kommenden Stunden erreichen könnte. Die Situation ist extrem gefährlich, leidgefährlicher als gestern um diese Zeit. Gestern reiste Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa persönlich nach Massau, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Alles, was getan werden muss, wird getan. Es muss vielen Dörfern geholfen werden, das Gebiet ist riesig. Aber wir versuchen mit den vorhandenen Mitteln allen zu helfen. Immerhin, das Großfeuer in der Stadt Setúbal konnte noch am Abend unter Kontrolle gebracht werden. Hunderte Menschen hatten ihre Häuser verlassen müssen. Auch ein bekanntes Hotel des Ortes wurde geräumt. Doch an anderen Orten kann von Entwarnung noch lange nicht die Rede sein. Patricia Gaspar vom Katastrophenschutz heute Morgen. Wir haben nach wie vor alle Einsatzkräfte vor Ort. Insgesamt 1.648 Feuerwehrleute. Unterstützt mit 534 Fahrzeugen. Wir haben eben auch wieder damit begonnen, Löschflugzeuge einzusetzen. Wie lange sie fliegen können, ist allerdings offen. Gestern Nachmittag mussten Flugzeuge und Hubschrauber am Boden bleiben. Wegen der starken Rauchentwicklung konnten sie die Ziele nicht mehr erkennen. Die Bilder aus Portugal erinnern an die schweren Waldbrände im Juni dieses Jahres, bei denen 64 Menschen ums Leben gekommen waren. Wieder ist es die Mischung aus extremer Trockenheit, Hitze und Wind, die die Brände anfacht. Und wieder sind es vor allem die leicht entzündlichen Eukalyptusbäume, die wie Zunder brennen und wie ein Brandbeschleuniger wirken.
Das CHIO in Aachen, das ist ein großes internationales Pferdesport-Event. Am vergangenen Wochenende ging dieses Turnier mit einem großen Finale zu Ende. Am Rande des Wettbewerbes, da leiden Pferde aber offenbar unter Trainingsmethoden ihrer Reiter, besonders auf den Plätzen, auf denen die Tiere auf diese Wettbewerbe vorbereitet werden. Daneben ist die Reiter mit dem Tierschutz wohl nicht so genau. Katharina Adig war am Sonntag in Begleitung einer Wissenschaftlerin vor Ort, hat das Training unmittelbar vor den Prüfungen dort beobachtet. Was genau haben Sie gesehen?
Also was schon von Weitem auffiel, ist, dass die weit überwiegende Zahl der Pferde, die da auf die Prüfung eingestimmt wurden, von ihren Reitern in einer sehr engen Kopf-Hals-Haltung geritten wurde. Das muss man sich so vorstellen, wenn man ein Pferd von der Seite sieht, dann trifft die Nasenlinie eigentlich senkrecht auf den Boden. Bei dieser sogenannten Rollkur, dieser Trainingsmethode, die wir da beobachtet haben, da wird der Pferdehals wirklich regelrecht aufgerollt. Das heißt, das Pferd guckt nach unten, das Maul wird sehr eng an die Brust gezogen, hat im Extremfall sogar Kontakt. Es beißt sich sozusagen in die Brust und die Reiter machen das, um das Pferd empfänglicher zu machen für die Befehle, also um es gefügiger zu machen.
Das klingt ja erstmal nicht besonders tierfreundlich. Ist diese Methode erlaubt?
Das ist eine Grauzone. Also der Begriff Rollko wird auch unter Reitern nicht mehr gerne gehört und darf offiziell auch nicht gewaltsam herbeigeführt werden. Aber die Grauzone ist wirklich groß und dieser Ausdruck Low Deep Round, der sich jetzt seit kurzem gebildet hat, auch kurz LDR, der ist relativ neu und mit dem Begriff ist diese Reitweise dann über einige Minuten okay. Wissenschaftler sehen das allerdings anders. Also wir waren vor Ort mit der Biologin Dr. Katrin Kienapfel, ihr Forschungsschwerpunkt ist die Reiter-Pferd-Beziehung und sie hat auch biomechanische Studien zu dem Thema gemacht. Und sie war von dem, was sie auf dem Abreiteplatz gesehen hat, regelrecht entsetzt und hat auch eine ganz klare Haltung zu dieser Methode.
Rollkur oder Hyperflexion oder LDR ist im Grunde eigentlich alles dasselbe. Und wenn man die Pferde so reitet, so stellt dies einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz dar, denn hier wird einem Pferd Schmerzen oder Leiden zugefügt.
Ja, da sind ja sehr harte Vorwürfe. Was sagen denn andere Fachleute zu den Szenen, die Sie da in Aachen beobachtet haben?
Die bestätigen das Urteil. Wir haben das Material noch einem niedergelassenen Tierarzt gezeigt, der selbst an der Uni Wien an einer Forschungsarbeit mitgewirkt hat und der in seinem beruflichen Alltag auch viele solcher Pferde behandelt. Und eine Pferdewissenschaftlerin, die eher so auf dem verhaltensbiologischen Weg ist. Und die sagen beide, so wie einige Pferde dort im Training geritten wurden, und es waren nicht wenige, das ist tierschutzwidrig.
Wie kann es denn sein, dass solche Methoden bei einem Reitturnier dann auch zum Einsatz kommen?
Ja, also die Wissenschaft ist da einen Schritt weiter, muss man sagen. Mittlerweile gibt es Studien, mehr als 50 Studien, die sich damit befasst haben. Und da ist eindeutig dabei herausgekommen, dass man die Pferde so nicht aufrollen darf. Aber das hat sich in das Regelwerk nicht niedergeschlagen. Und selbst wenn es Regeln gibt, weil diese Gewalteinwirkung, die wir da teilweise auch gesehen haben, die ist ja auch eigentlich auf einem solchen Turnier nicht erlaubt. Es wird da nicht eingeschritten. Also man braucht schärfere Regeln und die müssen dann auch umgesetzt werden.
Ja, umstrittene Trainingsmethoden beim CIO in Aachen. Das war Katharina Adig live im Studio. Sie hat ihre Eindrücke geschildert vom vergangenen Sonntag. Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ich bin Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.